Ihr hört Comic Review Ausgabe 365 mit der Besprechung zu Sea of Stars. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal ein alter Bekannter, denn hier hatte ich vor einiger Zeit bei Huntingdown Comics schon Heftausgabe 1 besprochen und irgendwie ist mir abhanden gekommen, dass ich da auch die anderen Hefte hatte. Ich habe jetzt die ersten 5 gelesen. Es gibt mittlerweile auch entsprechend ein Trade Paperback. Also ihr könnt auch das Trade Paperback direkt kaufen. Und ich muss sagen, dieses Buch fängt langsam an und wird aber wirklich mit jedem Heft, mit jeder Seite immer besser und besser. Geschrieben war es von Jason Aaron und Dennis Hallam. Der Artist dahinter ist Stephen Green und die Farben sind von Rico Renzi und Letterer und Design ist Jared K. Fletcher. Und wenn man es auf den Punkt bringt, geht es in diesem Buch eigentlich um einen Truckerfahrer im Weltraum. Also Raumschifffahrer, der Aufträge erledigt, der aber ein kleines Problem hat, denn er hat einen Sohn, was primär kein Problem ist, aber seine Frau ist mittlerweile gestorben, ist alleinerziehender Vater und muss seinen Sohn halt auf einen Wochentrip mitnehmen. Und auf diesem ersten Trip hat er einen Auftrag bekommen, er soll irgendein altes Museum oder die Inhalte, die Ausstellungsstücke eines alten Museums abholen und von A nach B bringen. Dabei kriegt er aber dann plötzlich einen großen Angriff. Ne, da kommt so ein Wal, das ist auch dieser Keypunkt dieser Comic-Reihe. Da kommt ein großer Wal im unendlichen Universum angeschwommen und attackiert dieses Schiff. Und auch das Spaceship ist ein wenig angelegt, wenn man das anschaut. Das sieht aus wie so ein Wal, aber mit einem Segel, aber alles sehr technisch irgendwie. Und das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch dieses Buch durch. Also hier ist es nicht so, sind es keine futuristischen aussehenden Raumschiffe, sondern es hat so ein bisschen so Steampunk-mäßig, so erinnert vielleicht so ein bisschen an Waterworld. Das sind halt verschiedene Elemente, die kombiniert werden, so aus der Technik, aus der Natur, was aber dieses visuell auch so reizvoll macht. Ne? Und der Sohn ist, der ist halt gelangweilt auf dieser Reise. Ne? Das ist logisch, der ist halt alleine dort und der guckt sich dann diese Artefakte an und dann sieht er so einen Quark-Shark, der da durch den Raum schwimmt. Und während er da hinten ist, kommt eben so ein anderer Riesenwal. Ich weiß gar nicht, ob die sagen, was für einer das war. Ich denke schon, irgend so ein extrem seltsames Tier und greift eben dieses Schiff an. Und während das passiert, das ist dann nur Heft 1, das hatte ich damals ja auch schon besprochen, passiert etwas. Der Vater wird nach außen geschleudert, der Junge wird nach außen geschleudert und findet sich aber dann unmittelbar, weil er irgendein bestimmtes, ich weiß gar nicht, ob man das in dem ersten Band so richtig sieht oder ob das später erklärt wird, jedenfalls hat er so ein Artefakt, was irgendwie keiner haben will. Das bemängelt der Junge auch, ne? Die fahren halt hier Museumsobjekte durch die Gegend, die kein Mensch braucht so richtig. Aber er findet eben so, er durch Zufall eben, ja doch, man sieht's ganz, ganz klein, aber das wird gar nicht so bewusst gemacht. So eine Klinge, wie sich herausstellt, die nachher noch eine mächtige Rolle spielt. Ne? Und der Junge, der wacht dann auf so einem Kometen, was auch immer. Und dann kommt dann plötzlich auch noch ein Wal und ein Affe, ein Space Monkey. Und die wollen ihn eigentlich fressen. Und dann merken sie aber, er wird verstanden. Also die verstehen ihn, er versteht sie. Und dann geht die Geschichte jetzt eigentlich erst richtig los. Ne? Und das ist dann eine interessante Mischung. Auf der einen Seite ist der Vater, der ist halt so ein bisschen wie ein Rambo, der dadurch die Welt streift und versucht, seinen Sohn wiederzufinden, weil die werden nämlich separiert. Der Sohn ist plötzlich ganz woanders. Der Vater ist auf dem, der alles, was ihn am Leben hält, ist eben sein Sohn und muss sich dann ganz verschiedene Dinge wehren. Natürlich, der Sohn hat eine Besonderheit. Der kann plötzlich, er ist besonders stark, er kann im Weltraum atmen, obwohl da keine Luft ist. Der ist mehr oder weniger unverletzbar, kann sich mit lebendigen Quark-Sharks anlegen und macht da diverse Dinge und erlebt seine Jugend, ist aber traurig, weil sein Vater weg ist. Er denkt, sein Vater ist halt tot und der Vater denkt, er ist auf dem Weg zu seinem Sohn und das ist so dieser Aufhänger dieses ersten Buches. Und natürlich wird das Geheimnis geklärt, warum ist der Junge plötzlich anders als er noch vor, was ich in dem Fall vor ein paar Minuten war. Und dann kommt etwas hinzu, was die beiden Autoren wirklich kongenial machen. Sie verknüpfen so ein bisschen so einen Aztekenkult. Ne? Da ist dann plötzlich so ein Raumvolk, was so aztekenmäßig angehaucht ist und die denkt, oder einer davon denkt, oder eine denkt davon, ja, das handelt sich jetzt hier um den wiedergefundenen Gott XY und dann passiert etwas, was eigentlich tatsächlich, irgendwie herzzerreißend ist in gewisser Weise. Also muss man lesen. Ich werde es jetzt nicht verraten. In diesem Trade Paperback, ich habe geguckt, sind die ersten 5 Hefte enthalten. Bei Image Comics sind da mittlerweile, ich glaube, 9 oder 10 Hefte draußen. Also man kann da auch wahrscheinlich nicht den nächsten Trade Paperback demnächst kaufen und weiterlesen, weil hinten natürlich ein gigantischer Cliffhanger. Es wird viel über dieses System erklärt. Sagen wir, diese Azteken, die so ähnlich klingen, aber keine Azteken sind. Und der Vater kämpft sich, wie gesagt, so in Rambo-Manier dadurch und will seinen Sohn retten und hat aber auch die ein oder anderen Hindernisse, weil auch er hat halt sein Schiff verloren, treibt da im Weltraum und muss irgendwie zurechtkommen und hat aber natürlich auch nur begrenzte Ressourcen. Aber Spoiler, Spoiler, er wird natürlich in diesem ersten Band nicht unmittelbar sterben, sondern ist da, macht sich auf die Suche. Aber der Sohn entwickelt sich halt. Das ist halt trotzdem ein verspieltes Kind und man hat mal so kleine Rückblenden, warum die nun dort sind und was es mit der Mutter auf sich hat und in welche Richtung da es geht und ob der Vater halt irgendwie Sachen bereut und sowas und der Sohn findet halt Caden findet neue Freunde, hat ja die Faszination und Leidenschaft eines Jungen, der entdecken will und probiert sich halt einfach irgendwie aus dann mit den Fähigkeiten, die er hat. Und Jill, sein Vater, versucht halt krampfhafter irgendwie, seinen Jungen zu finden und das, wie gesagt, da kommen dann Space Monkeys und Space Dolphins, also die zwei Freunde sind halt ein Affe und ein Delfin und das ist einfach irgendwie cool gemacht und das Ganze ist halt sehr visuell sehr bunt, ne, und der Jason Aaron, der hat es halt einfach drauf und das ist bei Image erschienen, hatte ich gesagt, und als kongenialer Partner, diesen Dennis Hallam, den man von Cloak & Dagger noch kennt, Jason Aaron, ne, Sazan Brastad haben wir auch schon besprochen und die ganze Sache sieht auch toll koloriert aus, ne? Das ist halt kein Schwarz-Weiß, das ist halt bunt, das erinnert so ein bisschen an Fear Agent, so von der grafischen Gestaltung her, also von diesen bunten Aspekten. Da ist immer wieder Violett und helle, leuchtende Töne, die da auftauchen. Und das wird tatsächlich nie langweilig. Also ich habe das auch so mehr oder weniger in einem Rutsch gelesen, weil man einfach wissen will, in welche Richtung das geht, ne? Also das ist dann, sind vielleicht viele Crossover-Elemente. Also, ne, der Junge, das hat so was von Tarzan, ne, der da unter wilden Tieren irgendwie aufweckt und sich erprobt und natürlich ganz andere Qualifikationen hat, ich hatte schon gesagt, der Vater sich so in Rambo-Manier da durchkämpft. Es gibt ein ganz am Ende oder, weiß ich nicht, vorletztes Heft auch so eine Szene, wenn man genau hinguckt, das hat tatsächlich dann so Rambo-Allüren. Aber ich finde es halt einfach bezaubernd, diesen beiden zu folgen. Dann diese, auch diese Azteken, ne, die haben dann auch so den Feuervogel, so ein Greif, der da mitspielt. Und also man wird hier stellenweise auch aufs Glatteis geführt. Und es gibt so ein paar Wendungen, wo man sich sagt, ey, wie kann jetzt die Person XY das machen? Und dann ist es am Ende doch irgendwie anders, als man sich vorstellt. Aber das macht diesen Reiz aus. Ne? Das ist nie langweilig. Also mit allen seinen kleinen Punkten, die man vielleicht irgendwo schon mal herkennt, insgesamt trotzdem eine sehr originelle und fantastische Geschichte. Das erste Trade Paperback hat 136 Seiten, wie ich habe gesagt, 5 Hefte. Ne? Bei Comixology kriegt das für unter 10 Euro als Trade Paperback, also gebraucht, kriegt das auch schon für 7 Euro. Also dann glaube ich lieber gebraucht oder als Trade Paperback kaufen, hat man ein bisschen mehr davon. Insgesamt wahrscheinlich ein echter kleiner Geheimtipp. Ne? Das ist noch so, läuft so unterm Radar. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Verlag sich schon irgendwie unter die Finger gerissen hat. Ich vermute mal fast nicht, weil sowas kommt immer später, obwohl Jason Aaron eigentlich ein Zugpferd wäre, was den Namen angeht. Aber schauen wir mal, schaut es euch unbedingt mal an. Also das sind viele kleine, fantastische Elemente und kreative Ideen, die gerade mit diesem unendlichen Weiten, dem Meer des Universums so spielen und dann diese unterschiedlichen Aspekte mit reinziehen, die man so von der Erde halt schon kennt. Also diese Unterwasserwelten, dann diese Aztekenkultur und alles drumherum. Ich habe es wirklich verschlungen. Ich fand es grandios und schaut es euch unbedingt mal an. So. Das soll's gewesen sein. Weitere Besprechungen dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Why Not? Eine Folge Pause. Also wie gesagt, in jedem Podcast bisher war, also Comic Review Podcast, war immer eine Folge besprochen von Why the Last Man. Jetzt sind wir bei Ausgabe 52 und wir nähern uns langsam dem Ende. Wir erinnern uns, beim letzten Mal war eben dieser spannende Cliffhanger. Dr. Man will Jorek die Todesspritze geben oder eine Spritze geben, dass er aus dem Leben scheidet, weil er denkt, die Menschheit wäre besser dran. Und das Heft geht dann auch nicht unmittelbar mit Dr. Man, also dem Vater von dem Dr. Man, los, sondern erstmal sind sie in Frankreich und die Mädels sind unter sich und man will sich eigentlich verabschieden und stellt aber fest, okay, man bleibt dann doch ein bisschen zusammen. Also man geht nicht so ganz aus dem Weg. Ne? Also die Freundschaft bleibt erhalten und dann kommen wir eben zurück nach Hongkong, China. Und dann ist eben dieser Diskurs zwischen Jorek und dem Doktor, ob denn jetzt die Welt besser dran wäre ohne Männer, weil der Vater halt der Meinung ist, dass das so ist. Und Jorek macht dann so einen Pep-Talk, so nach dem Motto, er soll sich doch mal endlich zusammenreißen und nicht so ein Weichei, so ein Jammerlappen sein. Und obwohl er ihn umbringen will, kriegt das nicht gebacken, weil nämlich er seine Tochter doch ein wenig schlauer ist, als er dachte. Er hat dann quasi, die Flexüle herausgezogen und die war gar nicht narkotisiert und versucht nun da irgendwie zurechtzukommen. Und dann wieder dieser Sprung, ich glaube, das ist wirklich so, alle zwei Seiten sehen wir einen neuen Sprung. Ne? Wir haben ja immer noch Rose, die gefesselter ist, Agent 355, und dann kommt die Mutter von Dr. Man und sie sehen halt, dass sie verblutet sind. Und Spoiler, Agent 355 ist natürlich nicht tot, die wird gerettet von der Mutter. Und der Doktor, der Vater von Dr. Man zeigt nochmal sein wahres Gesicht, also richtig böse eigentlich. Aber ich finde halt man merkt, es ist so ein wenig Hollywood-lastig, ne? Also alles findet so ein Ende, alles kommt in die richtigen Bahnen, alles arrangiert sich irgendwie und alles wird irgendwie gut. Und man ist sich eben der Rolle bewusst. Also zum einen die Jorek hat, zum einen die einzelnen Charaktere haben und man will, also Jorek will sich jetzt quasi auf dem Weg nach Paris machen, um endlich seine Beth zu finden, also die Beth, die er nicht geschwängert hatte. Als er sich von Dr. Man verabschiedet, dann da ist er einfach, also der ist halt irgendwie cool Jorek, ne? Der sagt hier, was er machen muss, um endlich mal ein Lachen auf den Lippen von Dr. Man zu sehen. Die bricht dabei in Tränen aus und sagt, hey, du hast ein großes Herz, und das nimmt er wieder als Kompliment und dann sagt aber sie wieder, also ne, ein vergrößertes Herz ist eher so ein zerbrechlicher und fragiler, und dass das eine Warnung ist und kein Kompliment. Also die beiden, die nehmen sich beide nicht viel. Ich finde es halt einfach extrem witzige Dialoge, und am Ende sehen wir halt Beth, die unter dem Eiffelturm rumsteht mit dem Foto, eigentlich total aberwitzig, ne, sagt dem Motto, er hält das hoch, das Foto, und ob jemand von den Mädels da unten, was sind ja nur noch Mädels verfügbar, eben diesen Mann gesehen hat, und das ist dann quasi auch der Cliffhanger, dann ist zu Ende. Ich habe dann schon mal ein bisschen weitergeblättert, weil ich wissen wollte, in welche Richtung es geht, auch weil mich das Cover angesprochen hat, das erinnert so ein bisschen an die ersten Ausgaben, also des nächsten Podcasts, aber dazu werde ich später kommen. Also man merkt halt tatsächlich, erstens, wie der Künstler, also bei dieser Ausgabe, die ich jetzt besprochen habe, immer das Y mit einbaut. Also hier sieht man eben den Ampersand, und der dann gleichzeitig auch das Y darstellt, aber auch den, ich glaube, es ist Dr. Man und Jorek, die bilden auch ein Y und gleichzeitig aber auch so das verbindende Element aus beiden, ne, dass die eben zur Weltbevölkerung oder für die Menschheit gehört hat, Mann und Frau irgendwie. Also das ist das Versöhnliche, wobei auch sie, Dr. Man, wieder sehr sexualisiert dargestellt wird. Also jetzt nicht negativ, aber für Männer zumindest nicht negativ, aber das Sex sells, ne, das passt schon irgendwie. So, also großartige Serie, die natürlich jetzt langsam ein Ende findet und gegen Ende geht, aber immer noch wärmstens empfohlen. So, das soll es dann also gewesen sein. Wie gesagt, bis auf die letzte Folge findet ihr in jedem anderen Podcast eben noch ein Bonus-Feature, Why the Last Man, eines der vorhergehenden 51 Heftausgaben. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim nächsten Mal. Tschüss!